Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Schön, dass ich hier in der Sportshow auch mal zu Gast sein darf. Englische Woche in der ersten Fußball-Bundesliga. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir kommen nicht drum herum. 9 Spiele gab es an diesem Dienstag und diesem Mittwoch. Ja, was soll man sagen? An der Tabellenspitze scheint es wieder den Zweikampf zu geben oder vielleicht doch einen Fünfkampf. Bei mir zu Gast ist Louis Derfert von meinsportradio.de. Hallo Louis.
Morgen, Kevin.
Ja, wenn wir mal schauen, Borussia Dortmund gewinnt beim Hamburger Sportverein mit 3:0. Bayern München gewinnt bei Schalke 04 mit 3:0. Borussia Dortmund ist Tabellenführer nach 5 Spieltagen, 1 Punkt vor den Bayern. Ja, da wird in Schwarz-Gelb wahrscheinlich schon der Borsigplatz gefegt, ne?
Ja, also mich hat sich überrascht, das Ergebnis. Natürlich sieht man einiges mehr vom HSV diese Saison, aber 0:3. Man, ja, war dann irgendwie, man hat es hingenommen, man hat sich irgendwie gefreut, aber man war auch nicht überrascht.
Ja, genau, das ist eigentlich so, glaube ich, die Quintessenz. Ich glaube nicht, dass der Hamburger Sportverein tatsächlich mit Punkten gegen Dortmund gerechnet hat. So wirkte es dann auch. Dortmund hat das sehr seriös gespielt. Allgemein muss man sagen, 13:0 Tore, noch kein Tor kassiert in der laufenden Bundesliga-Saison. Die Bayern dagegen schon derer 3 und auch ja schon Punkte gelassen. Auf Schalke natürlich nicht. Da hat James Rodriguez sein erstes Tor für die Bayern geschossen. Der Sommerneuzugang von Real Madrid beim 13:0 auf Schalke. Generell kann man, glaube ich, sagen, bei den Bayern kommt wieder Ruhe rein. Ich glaube, die Bundesliga freut das eher nicht so, ne?
Ja, ich bin natürlich offen bekennender Nicht-Bayern-Fan und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn natürlich, also ich glaube auch, die Hoffenheim darf man nicht unterschätzen oder was mit Hannover passiert, weiß man noch nicht, aber die sind ja bisher noch ernstzunehmende Konkurrenz. Und wenn Julian Nagelsmann dann noch weiterhin dranbleibt, würde ich mich sehr freuen, wenn das, wie du gesagt hast, tatsächlich ein Fünfkampf wird. Ich glaube aber natürlich ehrlich schon, dass die Bayern auf jeden Fall nicht wegzukriegen sind oben.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wirklich einen Fünfkampf haben werden. Trotzdem ist es ganz schön, Hoffenheim, Hannover und Augsburg da oben zu sehen. Ganz besonders die Augsburger, die ja von den meisten als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen worden sind. Von mir ja nicht, sage ich ja immer regelmäßig, dass Augsburg für mich nicht Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Und die haben das gegen Leipzig richtig gut gemacht. 1:0 Heimsieg. Das Einzige vielleicht, was für die Augsburger ein bisschen bitter war, war Daniel Bayer, der während des Spiels andere Gedanken hatte, mit Ralf Hasenhüttl Sachen zu machen, für die er jetzt bestraft worden ist.
Ach so, genau.
Die Hashtag obszöne Geste.
Genau, obszöne Gesten wurde das genannt.
Obszöne Geste. Ja, Sky, man sagt ja, das sind Gesten, die soll man nicht so unbedingt sehen, wenn Kinder da sind. Sky hat es nochmal in der Lupe gezeigt, in Slow Motion. Das ist ja auch sexuelle Aufklärung, ist da ja auch immer ganz wichtig, auch in der ersten Fußball-Bundesliga. Was sich Daniel Bayer dabei gedacht hat, ich glaube, das weiß nur er selbst. Ein Spiel Sperre und 20.000 Euro Strafe. Ja, teure Masturbation, würde ich sagen. Für den FC Augsburg aber wirklich ein tolles Ergebnis, haben die Leipziger vor richtig schwere Aufgaben gestellt. Die kamen das ganze Spiel über nicht durch dieses Augsburger Bollwerk durch. Und bei RB Leipzig, Luis, ist das jetzt schon die Doppelbelastung, die da irgendwie durchschlägt, glaubst du? Oder hast du damit gerechnet, dass das zweite Jahr schwieriger wird als das erste Jahr für die Leipziger?
Also ich habe natürlich damit gerechnet, dass es schwieriger wird. Doppelbelastung ist vor allem für so einen neuen Verein immer was Aufregendes, wo man nicht genau weiß, man hingeht, und ich glaube auch schon, dass Leipzig die Champions League ernst nimmt und sich nicht jetzt nur trotzdem nur auf die Bundesliga konzentrieren wird. Aber natürlich hat man enormen Druck, als Herbstmeister und Aufsteiger jetzt die Saison als Zweiter abgeschlossen zu haben, das jetzt zu wiederholen zu müssen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Konkurrenz der Bayern dieses Jahr größer wird, also dass es mehr gibt, die da mitmischen würden. Das heißt, man kann mit ähnlicher Leistung wie in der Vorsaison jetzt auf dem 5. auf einmal landen. Ich glaube aber schon, dass Leipzig weiterhin oben bleiben wird.
Die TSG Hoffenheim hat letztes Jahr begeistert und tut das auch aktuell in diesem Jahr. 11 Punkte, dritter Platz, 3:2 in Mainz gewonnen, und da muss man einfach mal die Hoffenheimer wirklich loben. Die haben 0:2 zurückgelegen und haben das Spiel dann noch gedreht. Das ist eine Mannschaft, die hat den Kampf angenommen, die wollte das ganze Ding noch drehen. Ja, und die hatten natürlich mit Sandro Wagner einen, der kurz vor der Halbzeit das entscheidende Tor eigentlich gemacht hat. Denn das sind ja immer so Momente, so kurz vor der Halbzeit, gerade wenn man dann auswärts so ein Spiel dreht, das nimmt die Heimmannschaft, die Mainzer in dem Fall, völlig aus dem Spiel. Und Sandro Wagner ist sowieso so eine Person, die ich super faszinierend finde.
Er ist ja auch, natürlich der beste Stürmer Deutschlands. Also
eigentlich ja, ne? Eigentlich muss man das wirklich sagen, denn das ist auch ein Spieler, der provoziert natürlich die Fans. Auch im Stadion. Ich habe das in Leverkusen erlebt, als Hoffenheim in Leverkusen gespielt hat. Der hat die richtig gegen sich aufgebracht und das hat er in Mainz wieder gemacht. Und wenn er dann trifft, dann entlädt sich das natürlich alles nochmal mehr und das macht er ganz geschickt. Und dann natürlich in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit Marc Uth, der ja auch wirklich in hervorragender Form ist, macht das 3-2 für Hoffenheim. Richtiges Offensivspektakel in Mainz. Für die Mainzer ein bisschen bitter. Da führst du schon mal 2-0 gegen Hoffenheim, kriegst das Ding nicht über die Bühne. Aber es ist auch genau das eingetreten, was ich ja auch im Bundesliga-Special vor dem Spieltag gesagt habe. Wenn die Mainzer das, was sie gegen Leverkusen abgerufen haben, was sie hier gemacht haben, defensiv relativ stabil zu stehen, aber auch Überzahlsituationen zu nutzen, die sie dann haben. Dani Latzer hat sie dann in Führung gebracht, relativ früh und nachgelegt dann von Muto. Dann kann man da was holen. Aber anders als Leverkusen zum Beispiel hat Hoffenheim eben diese besondere Mentalität, so einen Spieler noch zu drehen.
Und muss natürlich sagen, man hat schon gesehen, die Veränderungen, die nach dem sehr unangenehmen Unentschieden gegen Hertha jetzt geschehen sind, 5 Veränderungen auf den Positionen, hat Nagelsmann vorgenommen, der auch selber zugegeben hat, dass man am Ende des Spiels gegen Hertha sehr, sehr einfallslos geworden ist und man hat, ich habe mir die Spielfeldstatistiken angeguckt, wie sinnlos geführt am Ende des Stellungsspiels und die Angriffe geschehen sind. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hatte.
Hannover 96 mischt ebenfalls im Konzert der Großen sozusagen mit, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, sind einen Platz nach hinten gerutscht auf Platz 4 jetzt, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, es ist durchaus erfolgreich, was in Hannover zurzeit passiert und beim SC Freiburg ist man über ein 1-1 aber nicht hinausgekommen, denn man hat einfach die Führung nicht über die Zeit bringen können. Ja? Und wer außer Nils Petersen hätte diesen Ausgleich schießen können. Man kann aber auch sagen, wer außer Martin Hanek hätte bei Hannover 96 treffen können.
Ich weiß es nicht. Wo hast du denn Freiburg gesehen am Anfang der Saison?
Auch eher unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ungefähr da, wo sie jetzt stehen, Platz 16. Weil das ist halt so eine schwierige Saison für die. Und das ist ja auch das, was man immer dann hört, auch wenn man mit den Kollegen vom Füchseltalk spricht. Das ist keine einfache Situation. Man ist erstmal zu Beginn der Saison aus der Europa League Qualifikation ausgeschieden. Auch wenn man, glaube ich, insgesamt ganz froh ist, dass das passiert ist, weil man eben nicht diese Doppelbelastung hat. Ich glaube, dann wäre es noch gravierender. Ist das natürlich schon so ein Selbstbewusstseinskiller. Ja? Du spielst halt nicht international, du hättest dich dafür qualifizieren können, schaffst das nicht. Müssen sich aber auch ähnlich wie andere Mannschaften da unten einfach auf ihre Stärken besinnen. Und die hat Freiburg ja. Mannschaftliche Geschlossenheit und mit Nils Petersen einfach jemanden, den man einwechseln kann und der trifft dann. Also das ist wirklich Nils Petersen, einer der faszinierendsten Personen für mich der Bundesliga. Faszinierend auch der letzte FC Köln, der erste FC Köln, auf Platz 18 0 Punkte, 1-13 Tore, ja, eine tolle Statistik für die Kölner. Wieder eine Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt 0-1, ja, und wieder Probleme mit dem Videoschiedsrichter. Also irgendwie der Videoschiedsrichter und der erste FC Köln, das wird keine gute Beziehung mehr.
Ja, wahrscheinlich ja wie viele andere Vereine die und andere Fußballfans, die dem immer noch nicht so ganz willkommen geheißen haben, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall keinen Einfluss nimmt auf die tatsächlich schlechte Leistung der Kölner zurzeit einfach.
Nee. Da. Das muss man einfach mal sagen. Trotzdem ist es ja auch so, diese Elfmeter-Diskussion, wann greift der Videoschiedsrichter ein, wann greift er nicht ein. Er hat eingegriffen beim Elfmeter der Frankfurter, den Allaire dann verwandelt hat. Er hat nicht eingegriffen bei einem Elfmeter für die Frankfurter, den sie hätten bekommen können. Auch die Kölner hätten Elfmeter bekommen können. Also es ist halt, ich kann Jörg Schmadtkes Frust natürlich auch verstehen, aber ich glaube, da ist nicht nur Frust bei, dass der erste FC Köln die Elfmeter nicht macht, sondern man muss einfach sagen, und da können wir mal auf die Statistiken gucken, man ist auch einfach selber schuld.
Ja, bei 17 zu 8 Torschüssen für den Köln und auch führendem Ballbesitz und einer höheren Passquote scheint es ein bisschen Abschluss zu mangeln. Meinst du, dass der Modest-Ersatz nicht funktioniert hat, oder?
Für mich gilt das als Ausrede einfach nicht. Okay. Ja, das ist ja auch was ich mit Arne Steinberg vom FC.com im letzten Bundesliga-Special besprochen habe. Mir geht das ein bisschen auf den Geist, dass das halt ganz oft als Ausrede genutzt wird. Ja, Modest ist nicht da, Modest ist nicht da. Das sind noch genug andere Spieler, die das richten müssen und die auch Tore schießen können. Und wenn man sieht, was für Chancen die gestern liegen gelassen haben, dann liegt das nicht an Anthony Modest. Natürlich ist das ein herausragender Spieler gewesen, aber das kann nicht alles sein. Also das ist für mich auch eine billige Ausrede. Ausrede. Und da muss man beim FC einfach mal jetzt zusehen, dass man die Arschbacken zusammenkneift und das Siegen wieder anfängt. Weil sonst wird das wirklich eine sehr, sehr bittere Saison. Und ja, auch wenn die es nicht hören wollen, da muss man halt auch mal den Trainer in Frage stellen irgendwann. Wenn du nach 5 Spieltagen 0 Punkte hast, da muss man spätestens nach 10 Spieltagen mal die erste Linie ziehen. Der 10. Spieltag ist dann das Spiel bei Bayer Leverkusen, Derby. Ich glaube, da sollte man dann beim 1. FC Köln auch mal darüber sprechen, muss man einfach. Trainer gewechselt hat man in Wolfsburg. Martin Schmidt ist jetzt auf der Bank für Andrés Jonka. Heimspiel gegen Werder Bremen. Wieder kein Sieg für die Wolfsburger. Man ging zwar in Führung, hat aber auch die nicht über die Zeit retten können, Origi, der die Wolfsburger in Führung gebracht hat. Und Finn Bartels, ja, wir haben noch drüber gesprochen im Bundesliga-Special letzte Woche, vor diesem Spieltag, dass er das neues Zielwasser trinken muss. Er hat zugehört, er hat seinen Zielwasser-Sponsor gewechselt und siehst du, schon trifft er wieder.
So schnell kann es gehen.
Ja, die Leute sollten mehr Bundesliga-Special hören, kann ich euch auch nur empfehlen. Was haben wir denn noch vergessen? Gladbach gegen Stuttgart, genau. Gladbach, die haben den Spieltag eröffnet, 2-0 gewonnen, die Gladbacher. Tja, das ist halt ein Spiel gewesen, finde ich, der zwei Mannschaften, die noch so ein bisschen nach der endgültigen Form suchen. Ja, auch wenn die Stuttgarter wirklich gut in die Saison gestartet sind und die Gladbacher so ein bisschen hakelig, war das doch ein Duell auch zweier Mannschaften, die sich im Tabellenmittelfeld, im oberen Drittel wirklich ein bisschen positionieren wollten. Und das haben die Gladbacher einfach gut gemacht. Und da hast du mit Raphael natürlich auch einen Spieler, der kann das gewisse Etwas nutzen. Der stand genau richtig, zieht Volley einfach mal ab, ein herausragendes Tor. Ja, und Christoph Kramer ist erneut ausgenockt gewesen. Also ich weiß nicht, ob er gemeint hat, er hat im Maracanã gespielt. Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, für mich leider ein bisschen schade zu sehen, dass Raphael, ja, Ex-Hertaner, immer noch so gut funktioniert, bei seiner Saisonpremiere gleich 2 Tore zu schießen. Aber natürlich, man freut sich dafür. Und er ist ein guter Stürmer.
Hertha BSC Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ist das letzte Spiel, was wir noch besprechen wollen. Hier zu diesem 5. Bundesligaspieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Das Spiel, was wir beide besucht haben, waren gemeinsam im Berliner Olympiastadion.
Es war herrlich. Einfach, tut mir leid, den muss ich jetzt bringen.
Einfach herrlich. 2-1 am Ende für die Hertha. Vollkommen verdienter Sieg für die Hauptstädter. Kann man nicht anders sagen. Die haben das richtig gut gemacht. Haben Spieler neu in die Mannschaft gebracht, die ein bisschen für Furore gesorgt haben, worauf sich die Leverkusen noch nicht einstellen konnten. Und was man einfach sagen muss, einstellungstechnisch war das ein Spiel zwischen zwei Mannschaften nicht auf einer Ebene.
Bei Leverkusen hatte nicht so wirklich Interesse, den Ball zu behalten, hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
Doch, eben schon. Also sie haben ja gerade in der zweiten Halbzeit sehr viel Ballbesitz gehabt. Wenn wir mal schauen, 64% am Ende. 64% Ballbesitz. Aber daraus eigentlich nur ein Tor gemacht, was irgendwie so eine Art Sonntagsschuss auch war von Julian Brandt. Die Berliner dagegen, Matthew Leckie, du hast da eine Statistik rausgekramt.
Genau, er hat jetzt sein 5. Spiel für Hertha gemacht, sein 4. Tor dabei geschossen, mehr als er bei insgesamt 71 Spielen für Gladbach und Ingolstadt, da waren es nämlich 3 Tore, hatte. Also, wie gesagt, toll eingekauft, weiter so.
Ja, toll war auch dieses zweite Tor von Salomon Kalou, zumindest aus Hertha-Sicht. Die Leverkusener Verteidigung hätte sich da mal hinterfragen sollen, ob sie eigentlich sich einen neuen Job suchen müssen, weil das war ja schon grob peinlich. Auch Bernd Leno sieht da total blöd aus.
Sehr lässig Ibisevic, der den Angriff nicht ganz vollziehen konnte, ja, fast an der Linie den Ball noch rettet und ihn dann elegant zu Kalou rüberluft, den noch ziemlich cool mit dem Kopf reinhauen muss. Und eigentlich spätestens nach dem 2-0 hat man schon so eine Grundstimmung gemerkt, die aber leider nochmal gebrochen wurde tatsächlich. Ich stimme dir zu, die erste Hälfte war großartig gespielt von Hertha, aber die zweite Hälfte sah dann nicht mehr so schön aus. Ich würde sagen, die ersten 20 Minuten habe ich schon wieder vergessen, weil sie so langweilig waren, dass nicht viel passiert ist. Man war etwas mehr in der Hertha-Hälfte als in der ersten Halbzeit, aber ja, das angesprochene Tor von Leverkusen war dann doch so ein kleiner, gruseliger Wachmacher nochmal. Man hat dann auf einmal ein bisschen mehr Energie bei Leverkusen gespürt und ein bisschen Angst bekommen, dass irgendwas passiert. Dann diese unnötige gelbe Karte für Jahrstein in der 89. Minute wegen Zeitverzögerung, die 2 Minuten später fast noch eine zweite gelbe Karte für ihn gebracht hätte. Da hatte ich tatsächlich dann mich sehr auf den Abpfiff gefreut. Aber grundsätzlich, man hat eine Menge bei Leverkusen gesehen, wo man sich fragt, was ist da los?
Ja, was ist da los, Heiko Herrlich? Auch was die Wechsel angeht. Er bringt Tafel Wendell in der Halbzeit, stellt also quasi wieder auf diese bekannte Dreierkette um, was nicht so richtig funktioniert hat. Dann kam Memedi. Ja, da fragt man sich, warum nicht Poyampalo, also warum nicht einen Stürmer rein, wenn Memedi ja auch ein Tempodefizit im Vergleich zu Bellarabi hat, für den er gekommen ist. Und dann bringt er Bailey noch. Ich meine, das war ein guter Wechsel. Bailey hat richtig für Druck gesorgt, wie du auch schon sagtest. Diese Furore-Phase, die kam eigentlich erst mit ihm. Trotzdem muss man einfach die Mannschaft auch hinterfragen. Sehr oft hinterhergelaufen, laissez-faire Körperhaltung. Gerade in der ersten Halbzeit, wo man eigentlich, ich fand zu Beginn des Spiels, war Leverkusen schon am Drücker. Ja, hatte auch früh eine Chance durch Julian Brandt. Aber ganz oft hatten wir auch die Situation, dass einfach Bälle über 3 Meter gespielt worden sind, ohne Spannung. Ja, und dann musst du dich nicht wundern, dass der Berliner dazwischen schießt und dann durch einen Konter dann halt die Gegentore fallen. Und
mit fast schon für frechen Methoden dort die Bälle zurückerlangt wurden und querbeet über das ganze Feld hin und her gespielt wurden. Ja. Auch das 1-0 war eigentlich also ein Rumgedruckse von Lecky, wo man sich fragte, was macht der da? Natürlich, man vermutet natürlich, wollte er bestimmt selber machen. Hat es mit Erfolg dann wiederum sehr elegant verwandelt, aber es war tatsächlich ein bisschen buntes Chaos manchmal in den Angriffen und Hertha hat es halt irgendwie ausgenutzt. Geführt kam alles über einer Seite.
Ja, über die Wendell-Seite, das folgerichtig ausgewechselt worden ist. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit etwas besser. Leverkusens Ballbesitzspiel hat sich nochmal ein bisschen mehr gezeigt, aber was bringt dir Ballbesitz, wenn du die Tore nicht schießt? Und dann setzt sich Heiko Herrlich in die Pressekonferenz und sagt, mit etwas Glück hätten wir das 2-2 gemacht. Ich weiß nicht, wo dieses Glück hätte herkommen sollen, mit etwas mehr Können. Das hat Eliane Lucem auch bei Twitter geschrieben. Mit ein bisschen mehr Können wären die beiden ersten Gegentore nicht gefallen. So. Also ich glaube, das wird noch eine spannende Zeit in Leverkusen, es wird eine spannende Zeit in Berlin. Es war ein spannender 5. Spieltag. Das Schöne ist, es geht morgen schon weiter mit dem 6. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Morgen Abend dann das Spiel Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Und wir werden natürlich im Bundesliga-Special darüber sprechen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, ja, wenn ihr mal über euren Verein sprechen wollt im Bundesliga-Special, dann lasst es uns wissen. Schreibt mir bei Twitter @ks_0811 und gerne auch mit dem Hashtag BuliSpecial. Und dann seid ihr für euren Verein dabei. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen bei meinsportradio.de im Bundesliga-Special wieder. Luis, du auch?
Ja, klar.
Wunderbar.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.